Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Zurück ins Zeitalter der Auslöschung. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Ich hatte schon seit vielen Jahren davor gewarnt, dass wir weltweit eine ähnliche Entwicklung sehen wie im Mittelalter in Europa mit der Inquisition oder um 1900 mit der Verbreitung des Faschismus. Was als Aufklärung und Liberalismus nach dem Krieg Furore machte, hatte sich nach der Selbstauflösung der Sowjetunion zu einer Doktrin des Absolutismus entwickelt, wie er in der dunkelsten Zeit vor der Aufklärung und während der Phase der Hexenverbrennungen zu beobachten war. Absurderweise oft gerade im Namen von Toleranz und Vielfalt oder geopolitischem Namen von Demokratie und Freiheit, die mit Kriegen durchgesetzt werden sollten. Alles, was nicht tolerant war, musste ausgelöscht werden. Nun war das aber nichts Neues, es war nur durch den Wettbewerb der Systeme nach dem Zweiten Weltkrieg übertüncht gewesen. In Wahrheit hatte sich nie was an »Der Sieger bekommt alles« und »Der Stärkere nimmt sich, was er will« geändert. Dan Steinbock hatte schon eine bemerkenswerte Analyse der Geschichte Israels mit seinem Buch »The Fall of Israel« oder in Deutsch »Der Untergang Israels« abgeliefert, meldete sich nun aber mit einer noch deutlicheren Warnung an die Welt mit seinem Buch »Die Obliteration Doctrine« oder in Deutsch demnächst »Die Auslöschungsdoktrin«. Selten war ich bei der Übersetzung eines Buches, seit Tim Andersons »Dirty War on Syria«, so fasziniert von der Arbeit, dass ich mich kaum davon losreißen konnte. Ich dachte, ich hatte eine komplette Sicht auf die Entwicklung in Palästina und den Nahen Osten. Aber Dan Steinbock zeigte mir, dass die Sichtweise eines Wissenschaftlers noch einige weitere, sehr spannende Zusammenhänge aufdeckt. Eine Sichtweise, die viele Erklärungen aus geschichtlichen Fakten zieht. Viel nüchterner und doch radikal die offiziellen Narrative zerstörend, Heuchelei entlarvend, eine Mittäterschaft sogar mit den eigenen Worten der Täter begründend. Und immer lernt man Details der Gegenwart, die auch mir in der Tiefe gar nicht bewusst waren. Zum Beispiel hatten tausende US-Beamte den Dienst wegen des Völkermordes in Gaza quittiert. Zwar kann man den Status eines US-Beamten nicht mit dem formalen Status eines deutschen Beamten vergleichen, aber wer nach 20 Jahren Dienst in der Regierung seinen Job aufgibt und weiß, dass durch die mächtige Israel-Lobby so schnell auch kein neuer Job in Sicht ist, zeigt Mut und Widerstand, den man in Deutschland nicht erkennen kann. Bevor ich zum Vorwort von Dan Steinbock komme, nur ganz kurz noch ein zweiter Punkt, der frappierend für mich war. Die Erkenntnis, wie wenig sich heutige Diskussionen über Menschenrechte und Völkermord in Bezug auf Gaza von den Diskussionen unterscheiden, die in der Debatte in Valladolid im Jahr 1550 geführt wurden. Wie das Fazit von Dan Steinbock darüber erklärt, Zitat: Der letztendliche Gewinner der Debatte um Valladolid dürfte die spanische Krone gewesen sein. Sie profitierte von der fortgesetzten Ausbeutung natürlicher Ressourcen und stellte die Monarchie als leidenschaftlichen Unterstützer der Ureinwohner und des Christentums dar. Las Casas gelang es nicht, die spanischen Eroberungen in der neuen Welt zu beenden, während de Sepulveda es nicht schaffte, die neuen Gesetze zu kippen, die angeblich die Macht der Kolonisten einschränkten, es aber nicht taten. Zitat Ende. Vorwort von Dan Steinbock. Jahrzehnte nach Auschwitz und Treblinka galt die gängige Meinung, dass sich solche völkermörderischen Gräueltaten nicht wiederholen könnten. Schließlich sind die Menschen besser informiert und gebildet, menschlicher und bewusster und rund um den Globus vernetzt. Und doch ist das Schreckliche wieder passiert, in Ruanda und im ehemaligen Jugoslawien und dann im Gazastreifen. Aber Gaza war anders. Beim Völkermord in Ruanda brach 1994 innerhalb von nur 3 Monaten die Hölle los. Beim Völkermord an den bosnischen Völkern fanden diese Massengräueltaten in nur wenigen Tagen, im Juli 1995, statt. Aber ab dem 7. Oktober 2023 wurden die völkermörderischen Gräueltaten in Gaza über viele Monate hinweg verübt, Tag für Tag, Nacht für Nacht, und sie geschahen in Echtzeit, während die Welt zuschaute. 3 Monate später, am 5. Januar 2024, nannte der UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten, Martin Griffiths, Gaza, Zitat, einen Ort des Todes und der Verzweiflung, Zitat Ende. Als ich dies Anfang 2025, also über ein Jahr später, schrieb, waren diese völkermörderischen Gräueltaten noch immer weit verbreitet. Wie Blinny Nigaralai, die irische Beraterin des südafrikanischen Rechtsteams, Ende Januar 2024 in Den Haag warnte, handelt es sich bei Gaza um, Zitat, den ersten Völkermord in der Geschichte, bei dem die Opfer ihre eigene Zerstörung in Echtzeit übertragen, in der verzweifelten, bislang vergeblichen Hoffnung, dass die Welt etwas unternehmen könnte. Zitat Ende. Und dennoch, nach diesen eloquenten Appellen zu Waffenstillstand, Diplomatie und Gesprächen wurde es immer schlimmer. Über 51.000 Tote und fast 120.000 Verletzte im April 2025 nach offiziellen Statistiken. Notoperationen ohne Betäubung, Hungersnot, Ökozid, während die Welt zusah und hörte, aber wenig tat, um etwas daran zu ändern. Was machte eine solche Gleichgültigkeit möglich? Die Auslöschungsdoktrin befasst sich mit dem tödlichsten Kanon der Kriegsführung des 21. Jahrhunderts. Sie zeigt die verheerende Zerstörung, die diese Militärdoktrin angerichtet hat, wie sie geschah und wer dahinter steckte. Die surreale Verwüstung in Gaza spiegelt eine für vergangene Völkermorde typische Abfolge wider, die sich jedoch viel schneller, effizienter und mit größerer Dezimierung vollzog und einen Höhepunkt im langjährigen Kampf des Westens gegen Völkermordverhinderung darstellt. Sie zeigt auch, wie diese Verwüstung trotz der Völkermordkonvention möglich wurde, die geschaffen wurde, um künftige Massengräueltaten zu verhindern. Dieses Buch zeigt, wie der Aufstieg der Auslöschungsdoktrin und die damit verbundene Profitgier des Völkermords durch Waffen und Finanzierung, hauptsächlich durch die Vereinigten Staaten mit strategischen Partnern wie Deutschland, Großbritannien, Italien und Kanada, erleichtert wurde. In Gaza drückte Israel ab, aber die Munition und Waffen kamen aus dem Westen. Daher die Komplizenschaft des US-geführten Westens bei dem tödlichen Gemetzel, vermutlich um die amerikanischen Bemühungen zu erleichtern, ihre globale Hegemonie in einer Ära zu verlängern, die durch den Aufstieg des globalen Südens und eine zunehmend multipolare Weltwirtschaft gekennzeichnet ist. Die Massengräueltaten, die mit der Auslöschungsdoktrin verbunden sind, umfassen eine Vielzahl abscheulicher Praktiken und werden in der Regel durch rechtliche Rahmenbedingungen des Ausnahmezustands gerechtfertigt, die vorgeben, eine Lizenz für unaufhörliche Massentötungen zu erteilen. Das Streben nach Völkermordprävention durch Raphael Lemkin, den Gründer der Völkermordkonvention, beinhaltete Elemente von, Zitat, vorbereitenden Angriffen, Zitat Ende, und Frühwarnsignalen. Zusammen mit institutionellen Rahmenbedingungen sollten diese eine rechtliche Grundlage schaffen, um Massengräueltaten zuvorzukommen, bevor sie stattfinden könnten. Doch die Bemühungen ehemaliger Kolonialmächte, die Völkermordprävention zu untergraben, überschatteten die Ausarbeitung der Konvention und schlossen diese Maßnahmen aus. Das wirklich Erstaunliche an der Auslöschungsdoktrin ist, dass sie zwar auf alten militärischen Taktiken und modernen Bombardierungen aufbaut, aber etwa zwei Jahrzehnte vor dem 7. Oktober 2023 weitgehend perfektioniert worden war. Dennoch gab es in dieser Zeit keine wirksame Intervention der internationalen Gemeinschaft, um der Umsetzung der tödlichen Doktrin zuvorzukommen, die ihre Befürworter offen versprachen, in ihrem nächsten Krieg einzusetzen. Aber in diesem Buch geht es nicht nur um Gaza und seine historischen Vorläufer. Es geht auch nicht nur um die finanziellen Erwägungen, die mit dem Völkermord und der Komplizenschaft des Westens einhergehen und seinen schrecklichen politischen, wirtschaftlichen und moralischen Zusammenbruch belegen. Es zeigt auch, wie die Auslöschungsdoktrin tödliche Formen der Kriegsführung, einschließlich der Zerstörung verbrannter Erde, kollektiver Bestrafung und ziviler Viktimisierung mit massiven und wahllosen Flächenbombardements und Operationen zur Aufstandsbekämpfung kombiniert. Neu daran ist die erschreckende Mischung aus künstlicher Intelligenz und völkermörderischen Gräueltaten, die gegen alle humanitären Prinzipien der Kriegsführung verstößt. Die Auslöschung des Gazastreifens spiegelt die tragische Unfähigkeit der Völkermordkonvention wider, Völkermorde zu verhindern, zu deren Prävention sie geschaffen wurde. Dieses Defizit zeigte sich erneut im Ausschluss zentraler Elemente aus Südafrikas Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Hinzu kam die Verwässerung der verbleibenden Klauseln und eine Aushöhlung der Durchsetzungskraft, die die Verhinderung von Völkermord, das ursprüngliche Ziel der Konvention, untergruben. Anstatt neuen Massenverbrechen vorzubeugen, besteht das Ziel nun lediglich darin, Völkermorde benennen, verurteilen und dokumentieren zu können, sobald sie nach einem langwierigen Prozess bestätigt werden. Die Auslöschung spielt seit langem eine große Rolle in den westlichen Kolonial- und Militärunternehmungen und in dem abschließenden Kampf um die Verhinderung und Beschneidung der zunehmenden internationalen Bemühungen, um ein wirksames gesetzliches Verbot von Völkermord und Regress zur Abwehr solcher Angriffe durchzusetzen. Dieses Buch befasst sich daher nicht nur damit, wie die Völkermordkonvention von westlichen Mächten geschickt verwässert und angepasst wurde, um Maßnahmen zur Völkermordprävention auszuhöhlen. Darüber hinaus wurde die Konvention durch die definitorische Unsicherheit darüber, ob tatsächlich ein Völkermord stattgefunden hat, behindert, da dieser erst nach dem tatsächlichen Völkermord festgestellt werden kann. Das Buch geht auch der Frage nach, wie die Herausforderungen des Westens bei der Völkermordprävention bewältigt werden können. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts kommt dabei nicht mehr nur dem Westen eine Schlüsselrolle zu, sondern auch dem globalen Süden und seinen zunehmenden Bemühungen, die Verantwortlichen für die größten Völkermorde unserer Zeit gerichtlich zu verfolgen. Die Reaktion der internationalen Zivilgesellschaft ist dringender denn je. Die Auslöschungsdoktrin verstößt gegen das Völkerrecht, ja gegen die Grundfesten der internationalen Gesellschaft und allen menschlichen Lebens. In Ermangelung wirksamer Gegenkräfte schafft sie einen grausamen Präzedenzfall und könnte als brutale Vorlage für noch Schlimmeres dienen, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Eurasien, Asien oder Afrika. Praktisch keine Weltregion dürfte vor solchen Katastrophen gefeit sein, für neue Endlösungen, die den Weg für konventionelle oder gar nukleare Holocausts ganzer Nationen ebnen. Es war diese Sorge, die zu den quälenden Fragen führte: Warum war die Welt nicht in der Lage, dem Völkermord ein Ende zu setzen? Was wird dagegen unternommen? Und was könnte man dagegen tun? Soweit das Vorwort von Dan Steinbock. Ich möchte nun an dieser Stelle noch auf etwas hinweisen, was viele offensichtlich nicht verstehen, wenn sie Unverständnis über den Begriff Kindermörder in Bezug auf die israelische Besatzungsmacht äußern. In diesem Zusammenhang sei ein Unterkapitel aus dem genannten Buch von Dan Steinbock hier zur Erklärung angefügt. Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten, Krieg gegen Kinder und Frauen. Geburten zu verhindern, die vierte verbotene Handlung der Völkermordkonvention, betrifft Maßnahmen zur Verhinderung der Fortpflanzung in der geschützten Gruppe, darin enthalten Handlungen, die die Fortpflanzung und intime Beziehungen betreffen, einschließlich unfreiwilliger Sterilisation, Zwangsabtreibung, des Eheverbots und der dauerhaften Trennung von Männern und Frauen, die die Fortpflanzung verhindern sollen. Aufbauend auf den Beweisen des Holocaust sieht dieser Zustand eine ziemlich lange Dauer vor, die von Apartheid und rassistischen Handlungen bis hin zum Massenaussterben reicht. Heute ist die Wirksamkeit zerstörerischer Waffen so groß, dass die Auslöschung einer Nation schneller und effizienter erfolgen kann als durch die langsame Strangulierung von Geburtenverhütung und Entwicklungsverzögerung. Nichtsdestotrotz hat sich die Umsetzung der Maßnahme in den gezielten Angriffen auf Krankenhäuser und andere derartige Dienste wiedergespiegelt, wobei die Weltgesundheitsorganisation WHO davor warnte, dass Frauen und Neugeborene die Hauptlast der Eskalation der Feindseligkeiten tragen würden, insbesondere die 50.000 schwangeren Frauen. Anfang Januar 2024 veröffentlichte der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, eine persönliche Erklärung. Er ahnte, was auf ihn zukommen würde und hoffte, die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren, wenn nicht gegen den Krieg, so doch für die Kinder. Zitat: Vor allem für die Kinder waren die letzten 12 Wochen traumatisch. Kein Essen, kein Wasser, keine Schule, nichts als die schrecklichen Geräusche des Krieges, Tag für Tag. Gaza ist einfach unbewohnbar geworden, die Menschen werden täglich Zeugen von Bedrohungen ihrer Existenz, während die Welt zuschaut. Zitat Ende. Wie zuvor wurde die Warnung ignoriert. Im Juni 2024, ein halbes Jahr später, fügte UN-Generalsekretär Antonio Guterres das israelische Militär einer globalen Liste von Straftätern hinzu, die Verstöße gegen Kinder begangen hatten. In einem Video drückte Israels UN-Repräsentant Gilad Erdan seine Empörung über die UN-Entscheidung aus und nannte die IDF, Zitat, die moralischste Armee der Welt, Zitat Ende, wie er es schon so oft zuvor getan hatte, nachdem es immer wieder neue Beweise für Völkermord gegeben hatte. In einem surrealen Schritt übertrug Erdan die Verantwortung auf Guterres selbst, Zitat, der Einzige, der heute auf der schwarzen Liste steht, ist der Generalsekretär, dessen Entscheidungen seit Beginn des Krieges und sogar schon davor Terroristen belohnen und sie dazu anregen, Kinder für Terrorakte zu benutzen. Schande über ihn. Zitat Ende. Es war ein klassisches Ablenkungsmanöver. Nur einen Monat zuvor waren in den Krankenhäusern Nasser und Al-Shifa in Gaza fast 400 Leichen entdeckt worden, darunter vor allem Frauen und Kinder, von denen viele Berichten zufolge Anzeichen von Folter und summarischen Hinrichtungen aufwiesen und möglicherweise Menschen lebendig begraben wurden. Zu dieser Zeit wurden täglich etwa 63 Frauen, darunter 37 Mütter, getötet. Und es wurde angenommen, dass 17.000 palästinensische Kinder seit Beginn des Krieges gegen Gaza zu Waisen geworden sind. Durch die direkte Bombardierung von Krankenhäusern und die absichtliche Verweigerung des Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen durch israelische Scharfschützen setzte das Fehlen von Betten und medizinischen Ressourcen 50.000 schwangere palästinensische Frauen und 20.000 Neugeborene einem unvorstellbaren Risiko aus. Über 180 Frauen pro Tag brachten ohne Schmerzmittel ein Kind zur Welt, während Hunderte von Babys starben, weil es an Strom für die Brutkästen fehlte. Infolgedessen stieg die Zahl der Fehlgeburten um bis zu 300%, während 95% der schwangeren und stillenden Frauen von schwerem Ernährungsmangel betroffen waren. In der Vergangenheit war Israel nicht unter den weltweiten Vergewaltigern von Kindern aufgeführt. Doch eine solche Brutalität war weder einzigartig noch neu in Israel. Die Gewalt im Gewahrsam ihrer Sicherheitskräfte und ihres Militärs war praktisch so alt wie die israelische Besatzung selbst. Obwohl sie sich in ihrer dokumentierten Form während der zweiten Intifada zwei Jahrzehnte vor dem 7. Oktober verschärft hatte. Zwischen 2000 und 2004 wurden über 1400 palästinensische Kinder von den israelischen Militärbehörden verhaftet. Schlimmer noch, eidesstattliche Erklärungen von palästinensischen Kinderhäftlingen deuten darauf hin, dass die meisten während der Festnahme und ihres Verhörs einer oder mehreren Formen der Misshandlung ausgesetzt waren, einschließlich sexueller Belästigung und physischer und psychischer Drohungen. Die Kinder von Gaza waren die Kinder der Auslöschungsdoktrin. Alles, was sie seit ihrer Geburt gesehen hatten, war Gewalt, Krieg und Zerstörung. Die grundlegenden Lebensbedingungen im Gazastreifen stellten Lehrbuch-Risikofaktoren für dauerhafte psychische Schäden dar, die sich in Symptomen schwerer emotionaler Belastung und Traumata manifestierten, darunter Angst, Angstzustände, Essstörungen, Bettnässen, Hypervigilanz und Schlafprobleme. Zu den berichteten Verhaltensänderungen gehörten Introversion, Trennungsangst oder Veränderungen im Bindungsstil mit den Eltern, Regression und Aggression. Wenn das Leid der Kinder die Herzen ihrer Betreuer brach, so war das Schicksal der Kinder ohne Stimme noch schlimmer. Im Juli 2024 wurden bis zu 21.000 Kinder im Chaos von Gaza vermisst, viele unter den Trümmern eingeschlossen, eingesperrt, in nicht gekennzeichneten Gräbern begraben oder von ihren Familien verloren. Andere waren, Zitat, gewaltsam verschwunden, Zitat Ende, darunter eine unbekannte Zahl von Inhaftierten und solchen, die gewaltsam aus Gaza überstellt wurden, deren Verbleib ihren Familien angesichts von Berichten über Misshandlungen und Folter unbekannt war. Darüber hinaus gab es schon früh zahlreiche Berichte über vermeidbare Todesfälle aufgrund von Sauerstoffmangel und Beatmungsgeräten sowie über 1000 Kinder, die laut UNICEF in Gaza Beinamputationen erlitten hatten, einige davon ohne Betäubung. Im Juni 2024 setzten die Vereinten Nationen Israel auf ihre schwarze Liste der Länder, die Kinder in bewaffneten Konflikten missbraucht haben. Laut einem Bericht von Children in Armed Conflict wurden in Gaza, im Westjordanland und in Israel mehr schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder begangen als irgendwo sonst auf der Welt, einschließlich der DR Kongo, Myanmar, Somalia, Nigeria und Sudan. Ende 2024 deuteten die Zeugenaussagen von Gesundheitsexperten vor Ort darauf hin, dass der Tod vieler Kinder in Gaza nicht nur ein Kollateralschaden war, sondern das Ergebnis gezielter Aktionen. Was Dutzende von Ärzten, Krankenschwestern und Sanitätern in Gaza sahen, waren mehrere Fälle von Kindern im Teenageralter, die in den Kopf oder in die Brust geschossen wurden. Das Zeugnis von Dr. Ferozi Sidwa, einem Unfall- und Allgemeinchirurgen, der am Europäischen Krankenhaus in Khan Yunis gearbeitet hatte, war besonders überzeugend. Zitat: Ich habe Gewalt gesehen und in Konfliktgebieten gearbeitet. Aber von den vielen Dingen, die bei der Arbeit in einem Krankenhaus in Gaza besonders auffielen, ging mir eines nahe. Fast jeden Tag, an dem ich dort war, sah ich ein neues kleines Kind, das in den Kopf oder in die Brust geschossen worden war und das praktisch allein starb. Zitat Ende. Im März 2025 beschrieb eine unabhängige Untersuchung des UN-Menschenrechtsrates auf der Grundlage vernichtender Beweise die, Zitat, Zerstörung der Palästinenser durch reproduktive Gewalt und Schäden, die sich aus den vorsätzlichen Angriffen der israelischen Sicherheitskräfte auf Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung und die zusammengebrochene Gesundheitsinfrastruktur in Gaza ergeben, Zitat Ende. Darin wurde eine, Zitat, starke Zunahme sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt nachgewiesen, die von Mitgliedern der israelischen Sicherheitskräfte und Siedlern online und persönlich in den besetzten palästinensischen Gebieten verübt wird, einschließlich Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt. Zitat Ende. Hier endet das Format des Podcasts für diese Woche wieder. Als Anhang gibt es noch ein Interview mit Dan Steinbock über sein neues Buch. Anmerkung der Redaktion. Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.